der heutigen Predigt eine Überschrift gegeben, die heißt Zentrum und Weite. Wenn man, je tiefer man in einem Downtown ist, also in der Innenstadt, am besten noch in der Großstadt oder so mit Hochhäusern, umso krasser ist der Unterschied zwischen der Mitte, dem Zentrum und wenn man dann raus aufs Land fährt, wo man manchmal staunt, wie nur 50 Kilometer weiter oder 30 Kilometer weiter vom Zentrum die Landschaft und die Natur völlig anders ist als das, was im Zentrum ist. Oder ich bin ja einer, der viel fährt. Mir fällt es immer auf, wenn ich in einer Spielstraße oder in einer 30-Zone fahre und wenn ich dann irgendwann auf die Autobahn darf. Ihr kennt das vielleicht auch andersrum. Ja? Man fährt auf der Autobahn, wo man dann frei fahren darf. Es gibt ja Strecken, wo man frei fahren darf und muss dann auf einmal in einer Baustelle auf 80 runterfahren. Dann fährt, hat man das Gefühl, man fährt gerade rückwärts oder so. Also das, was diese krassen Gegenstücke. Im Zentrum steht zum Beispiel, dass man, wie man sein Kind lieb hat. Und wenn ich meine Frau und mich anschaue, dann haben wir zwar einen gemeinsamen Nenner, das ist das Zentrum, dass wir unseren Kindern Heimat und Liebe geben und Sicherheit geben wollen. Das ist das Zentrum. Und stellen fest, in der Weite, wenn wir dieses Zentrum behalten und uns dann aber ausstrecken von diesem Zentrum aus, ist die Art, wie wir Geborgenheit, wie wir Liebe, wie wir Sicherheit geben, total unterschiedlich. Dankbarkeit zum Beispiel in Bezug auf Besitz, wenn man sich festlegt und sagt, ich möchte dankbar sein in Bezug auf mein Geld oder auf das, was ich habe in meinem Leben. Wenn ich ein Zentrum habe, wo ich weiß, das ist meine grundsätzliche Haltung in Bezug auf Besitz oder so, auf Geld, dann kann es mich in eine Weite führen, in Großzügigkeit. Also je klarer ich bin im Zentrum, je klarer das Zentrum ist, je genauer es ist, umso größer wird die Freiheit nach außen. Und ich möchte die Verse vorlesen vor dieser Lesung gerade. Wir haben gerade etwas über Jesus gelesen, in dem deutlich wurde, mit was für einer großen Freiheit er unterwegs war. Wir haben gerade davon gehört, dass Jesus in der Lage war, weil er Gott ist. Weil klar ist, wer er ist, das ist die zentrale Aussage. Er ist Gott, er ist der Sohn Gottes. Herr der Herrlichkeit, er ist der Schöpfer, er hat den Himmel ausgefüllt, die Herrlichkeit, den Himmel, den Ort, wo Gott ist, ausgefüllt und hatte umso mehr die Freiheit, die Größe, dieses Zentrum, das er selber ja ist, dieses Zentrum zu verlassen und am Ende sogar völlig das Gegenteil zu sein von dem, was er ist, nämlich ein Mensch. Und das, was ihn ausgemacht hat, Gott zu sein, verlassen hat, körperlich zu werden, materiell zu werden, bis dahin, dass er sich sogar unter seine eigene Materie, unter seine eigenen Geschöpfe noch unterordnet, sie noch trägt. Und bevor Paulus das thematisiert hat, in Philipper 2, schreibt er Folgendes in seinem Brief an die Philipper. Und wir schauen mal in Philipper Kapitel 1, Vers 12 bis 16. Das schreibt er übrigens als ein Gefangener. Er ist mittlerweile in Rom gefangen für seinen Glauben an Jesus. Er hatte auf sein römisches Bürgerrecht appelliert und gesagt, ich kann nicht hier einfach ohne eine ordentliche Gerichtsverhandlung ins Gefängnis gesetzt werden. Und darum hat man gesagt, ja, wenn du darauf bestehst, dass du das Recht vor dem Kaiser, als ein römischer Bürger durfte auch das Recht haben, vor dem Kaiser gehört zu werden. Kaiser hat nicht immer sofort Zeit, also dauert das bei ihm dann nachher auch Jahre, bis er vor dem Kaiser reden durfte und sich verteidigen durfte. Und so lange war er in Gefangenschaft in Rom. Und er schreibt in dieser Gefangenschaft in Rom, wahrscheinlich in einem Hausarrest, gekettet an einen römischen Soldat, schreibt er den Brief an seine Glaubensgeschwister in Philippi, wo er 10 Jahre vorher gewesen war. Er schreibt, ich will euch wissen lassen, Brüder, dass meine Umstände umso mehr der Förderung des Evangeliums dienen, indem im ganzen Gerichtsgebäude und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich wegen Christus gefesselt bin und die meisten Brüder im Herrn durch meine Fesseln Zuversicht gewonnen haben und umso kühner geworden sind, das Wort ohne Scheu zu reden, also von Jesus zu reden. Einige predigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, einige aber auch aus gutem Willen. Jene verkünden Christus aus Selbstsucht und unlauter, denn sie gedenken,
meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Diese aber tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was tut's aber? Wenn doch nur auf jede Weise Christus verkündet wird, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber und werde mich noch freuen. Denn ich weiß, dass mir dies durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in nichts beschämt werde, sondern dass mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit auch jetzt, Christus verherrlicht wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Leib mir dazu dient, Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es fällt mir beides schwer. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötig, im Leben, im Leib zu bleiben, um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich zu eurer Förderung und aller Freude im Glauben bei euch allen sein und bleiben werde, damit euer Rühmen in Christus Jesus groß wird durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Wenn wir uns diese kleine, das ist ja nur ein Teil eines ganzen Briefes, wenn wir nur diesen Abschnitt uns anschauen und im Hintergrund nochmal das zentrale Thema hören, Zentrum und Weite. Wenn wir das hören, dann, vielleicht habt ihr die Bibel vor euch, manche haben eine Bibel in Papier oder in App-Form, lest mal, schaut mal mit rein. Stellen wir fest, was offensichtlich diesem Paulus, der im Gefängnis ist, wichtig ist. Was ist im Zentrum seines Lebens, seines Glaubens? Was ist das Zentrum eines Menschen, der es nicht leicht hat, mit Christus zu leben, zumindest aufgrund der äußeren Umstände? Wir sind alle heute freiwillig hier, mehr oder minder freiwillig. Wenn man unter 15 ist, ist man vielleicht unfreiwillig hier. Hat sich aber entschieden, lieber gehorsam zu sein oder so. Ansonsten sind wir freiwillig hier. Wir werden nicht verfolgt für unseren Glauben. Niemand tut uns etwas Böses dafür, dass wir Christen sind und in eine Gemeinde gehen. Aber was ist in dem Zentrum eines Menschen, im Zentrum eines Christen, wenn er dafür noch leiden muss, dass er sich zu Christus hält? Dass das Wort Gottes, dass Jesus Christus ihm wichtig ist. Was ist das Zentrum in ihm, in seinem Leben? Das wird dann sichtbar, wenn wir in Bedrängnis kommen. Wenn wir Nachteile davon haben, dass wir zu Christus gehören. Und dann finde ich sehr interessant, darauf zu schauen, was sagt denn Paulus jetzt über sich und seinen Glauben, was will er den Christen in Philippi mitgeben und was ist sein Zentrum? Sein Zentrum, wir könnten das festmachen an einer Aussage, die der Mittelpunkt dieses Textes wird, dieses Abschnittes. In Vers 20 heißt es, dass Christus verherrlicht wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder Tod. Dass Christus verherrlicht wird. Jetzt ist die Frage, was ist verherrlichen? Ich mag dieses Wort gern umschreiben, damit dass jemand gut dasteht, dass jemand gut wegkommt, dass jemand bewundert wird. Ja, dass jemand gut dasteht. Was heißt sonst verherrlichen? Dass es herrlich ist, ihn zu sehen, ihn gut dastehen zu lassen, dass er bewundert wird. Er sagt, es gibt für mich nichts Größeres, nichts Wertvolleres, als Christus zu verherrlichen. Ich möchte, dass mit meinem Leben, sei es, dass ich im Gefängnis bin, dass ich Gefangener bin, sei es, dass ich frei wäre, dass ich frei reden dürfte. Er war ja ein leidenschaftlicher Missionar und ein Redner in der Öffentlichkeit für Jesus, in den Synagogen und auf Plätzen und in unterschiedlichsten Städten im Römischen Reich. Er konnte das, das war sein Ding. Und er sagte, es ist unabhängig davon, wie die äußeren Umstände sind, das Wichtigste für mein Leben ist, ich möchte, dass Jesus gut dasteht. Mein ganzes Leben richte ich danach aus, darum dieses alte deutsche Wort, eigentlich kommt es aus dem Griechischen, verherrlicht zu werden, dass Jesus gut dasteht. Jetzt kann man sich ja fragen,
ja, das ist Paulus, was hat das mit mir zu tun? Mich interessiert das weniger. Warum sollte Jesus gut dastehen? Darauf wollen wir gleich mal zu sprechen kommen. Welche Rolle das spielt auch für unser Leben heute 2000 Jahre später im gut betuchten Deutschland und in Hückeswagen. Welche Rolle spielt das, ob Christus verherrlicht wird? Wenn wir uns mit diesem Verherrlichen befassen, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, dass jemand anders gut dasteht, wir können das gerne auch mal für einen Moment mal loslösen von Jesus. Wenn wir Menschen sind, die in der Lage sind, jemand anderen gut dastehen zu lassen, das liegt nicht in unserer Natur eigentlich, ja? Wenn wir Menschen sind, die andere gut dastehen lassen können, sind wir in Wirklichkeit freie Menschen. Die größte Freiheit eines Menschen, unabhängig davon, ob er ein Gotteskind ist oder nicht, liegt darin, dass er andere gut dastehen lassen kann. Dann geht es offensichtlich nicht um sich selbst. Man muss sich nicht mehr um seine eigene Herrlichkeit kümmern. Oder? Wir sind sehr, sehr, das liegt in unserer Natur, das ist kein Vorwurf und keine Schande, aber es liegt in unserer Natur, dass wir darauf schauen, dass wir selber immer gut dastehen, natürlich. Was glaubt ihr denn, warum wir uns ständig über andere mokieren? Warum wir entweder schlecht über andere denken oder manchmal auch schlecht über andere reden? Oder warum wir uns mit anderen vergleichen, warum der andere ein schöneres Kleid hat oder ich oder nicht? Oder was er für einen Job hat oder was er für ein Standing hat in der Gemeinde oder bei der Arbeit oder in der Straße mit den Nachbarn? Das ist ständig, ständig, ständig unser Thema, ständig. Wir verherrlichen uns immer selbst. Das liegt in unserer Natur. Und das macht uns so unfrei. Das macht uns unfrei. Die größte Freiheit ist bei dem, der sich nicht selbst verherrlichen muss, nicht dafür sorgen muss, dass er selber gut dasteht. Ich kann euch das nur anbieten. Wenn ich jetzt der Psychologe wäre, würde ich sagen, das ist schon ein toller Lebenstipp. Dich frei zu machen und zu sagen, es muss sich nicht um mich drehen, es darf sich um andere drehen. So, das ist schön, das ist nett und dann wird vielleicht irgendwann auf deinem Grabstein stehen, der hat sich nicht um sich selbst gedreht. So, und dann gibt es vielleicht noch ein paar Leute, die den Grabstein sehen in ein paar Jahren, dann irgendwann am Ende deines Lebens, nach deinem Leben und dann gibt es vielleicht ein paar Bewunderer und dann ist gut. Und dann wirst du schon wieder, werden andere dich verherrlichen und sich über dich freuen, ja? Noch eine Nummer größer ist es eben, wenn es nicht allein darum geht, dass wir nicht uns verherrlichen müssen, sondern wenn wir das auf Jesus beziehen. Denn eine größere Ehre, das eine ist die größte Freiheit, die wir haben können, und die größte Ehre ist es, dass wir den verherrlichen und den zum Mittelpunkt machen, der auch noch am würdigsten ist. Das ist eigentlich der Clou. Wenn wir uns also einen Kopf darum machen, wenn wir das zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, den gut dastehen zu lassen, der es auch noch am meisten die Würde hat, gut dazustehen, weil er das natürliche Recht dazu hat, gut dazustehen, dann haben wir auch noch die größte Ehre bei uns selbst. Wenn der die eigentliche Ehre verdient hat, wenn wir dem die Ehre verschaffen, kommen wir selbst zu Ehren. Wir selbst werden damit in Verbindung gebracht. Das ist vielleicht für uns Deutsche in unserer heutigen Kultur, in unserem heutigen Denken total fremd. Wenn wir uns ein bisschen zurückversetzen, allein in die vor 70, 75 Jahren deutscher Geschichte, als es in Deutschland noch keine Demokratie gab und dann die ganzen Jahrtausende davor, war es völlig selbstverständlich und üblich, dass ein Mensch, ein Deutscher, könnte auch in anderen Königreichen und anderen Nationen, überall ist das gleich, dass die einen Herrlichen über sich haben, einen Herrn oder eine Herrin über sich haben, ihr ganzes Leben dafür eingesetzt haben, dass dieser Herr, dieser König, dieser Herrscher, bei den Nazis war es dann der Führer, dass der gut wegkam. Es war sogar selbstverständlich, sein Leben dafür zu lassen, sogar eine Ehre, es war eine Ehre, für diesen Herrscher zu sterben. Oder? Das wissen wir, vom Kopf her wissen wir das. Unser Herz berührt es nicht, weil wir das nicht kennen, weil unsere Kultur nicht so ist. Die Demokratie, in der wir leben und die ich sehr schätze und worüber ich mich freue, dass wir in der Demokratie leben, blockiert uns aber in diesem Gefühl, auch in diesem Denken, in einem tiefen Denken, dass es eine Ehre ist, jemandem, dem die eigentliche Ehre gebührt, den gut dastehen zu lassen. Manche investieren alle Kraft, meinst du, zur Ehre von anderen Menschen. Ja. Ja, wir haben in der Tat, in der Demokratie sind die gewählten Politiker, sind ja eigentlich als Diener eingesetzt worden. Sie sind nicht unsere Herren. Manche treten vielleicht so auf. In der Demokratie funktioniert das nicht, das Prinzip Gottes mit seinen Menschen, dass nämlich Gott allein derjenige, der ist, der das oder die höchste Ehre hat. Das ist völlig selbstverständlich, weil er Gott ist, weil er der Schöpfer ist. Er ist der Herr. Er macht sich nachher selbst zum Diener. Gott macht sich in Jesus Christus selbst zum Diener. Aber das Grundrecht liegt bei Gott, der sagt, mir gehört alle Ehre. Der hat sich Millionen und Abermillionen Engel geschaffen, die im Himmel Tag und Nacht nur seine Ehre besingen und ihn bejubeln, weil er das Recht dazu hat. Und jemand, der versteht, von seinem Kopf und seinem Herzen versteht, was seine eigentliche Ehre ausmacht, der wird frei sein und kommt selbst zu Ehren, weil er nämlich den ehrt, der das Recht hat, Ehre zu bekommen. Das klingt total theoretisch. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Nickt mal, wenn ihr es versteht. Und dann erklärt ihr es nachher euren Nachbarn, okay? Macht ihr heute beim Mittagessen oder so, oder nachher beim Kaffee. Redet nochmal drüber. Mir fehlen irgendwie sonst die Worte, aber ich glaube, dass das Elementare ist, um zu verstehen, was unser Leben so wertvoll macht und das uns durchträgt, auch für Zeiten, wo das Leben nicht leicht läuft. Wir bemühen uns beim Arbeitgeber, bei Kollegen, in juristischen Fragen geht es immer darum, auch zu schauen, ich will meine Ehre nicht verlieren, ich will meine Rechte behalten. Das ist auch okay in unserem Land, dass wir uns dann auch schauen, dass wir unser Leben ordnen, dass wir nicht einfach nur ausgebeutet werden. Aber was der eigentliche Mittelpunkt, was das Zentrum unseres Lebens ausmacht, das, was uns stark macht, auch dann, wenn wir krank werden, wenn uns Dinge entgleiten, wenn wir schuldig werden an uns selbst oder schuldig werden an anderen Menschen. Was ist das Zentrum in deinem Leben? Das ist Christus, dass Jesus gut wegkommt. Die größte Freiheit ist, nicht sich selbst verherrlichen zu müssen. Und die größte Ehre ist es, wenn wir den gut dastehen lassen können, dem die höchste Ehre gebührt. Jetzt haben wir vielleicht heute auch im Gottesdienst zwei verschiedene Typen, die das heute hören. Die einen, die sagen, das ist mir doch völlig fremd, da habe ich überhaupt gar nichts mit zu tun, dieser Jesus, dieser Gott, den zu ehren und so weiter, was soll das sein? Wir sind es nicht gewohnt, andere zu ehren und schon gar nicht irgendwie einen Gott, den wir nicht sehen können und von dem die Pfarrer oder Pastoren und die Frommen reden und so weiter. In unserer Natur liegt es, und vielleicht sind einige heute hier, die sagen, nee, das ist mir fremd, was der da vorne sagt. Natürlich geht es um mich, es geht um meine Ehre. Ich muss gucken, wie ich gut wegkomme. Ich habe meine 18 oder 28 oder 80 Jahre auf dieser Erde und ich muss zusehen, wie ich selber gut wegkomme. Ja, das ist okay. Das ist das, was in uns liegt. Und dann gibt es vielleicht andere, davon bin ich überzeugt, auch ein großer Teil, die sagen, nein, auf jeden Fall will ich, dass Jesus gut wegkommt. Also nicht, dass er weggeht, sondern dass er gut wegkommt, dass er gut dasteht. Das Interessante ist, selbst wenn wir uns darin einig sind und sagen, ich möchte, dass Jesus gut dasteht, dass er alle Ehre hat, schaffen wir es, gerade auch als Fromme, die wir dann so denken und das in unserem Herzen wirklich schlägt, schaffen wir es, genau das Gegenteil zu leben, von dem wir sagen, dass wir gar nicht wollen. Nämlich, dass wir bei allem Bemühen, dass Jesus gut dasteht, in Wirklichkeit immer so handeln und über andere urteilen und das bewerten, dass es am Ende doch immer um uns geht. Also, dass am Ende wir sagen können, ja, Jesus, schau mal, ich habe diese Regel eingehalten, ich habe jene Form beachtet, ich habe es besser gemacht als die anderen. Und dann sehen wir, dass der erste Punkt, von dem wir vielleicht sagen, es geht doch gar nicht um mich und es geht doch gar nicht, dass ich gut wegkomme oder gut dastehe, es geht doch um Jesus, am Ende in Wirklichkeit doch um mich geht. Wenn wir darauf schauen in seinem Leben, dass wir selber gut dastehen, dass wir selber gut wegkommen, dann wird es keinen großen Bestand haben. Dann leben wir unser Leben, wir sorgen um uns selbst. Aber wenn wir danach schauen, wie Jesus gut wegkommt, wenn wir danach schauen, wie Jesus geehrt wird durch unser Leben, dann wird es eine Wirkung haben für die Ewigkeit. Das wird unsere Beziehung zu Jesus zu einem Ewigkeitswert bringen. Ich will euch mal die Verse 15 bis 18 nochmal vorlesen aus unserem Text. Paulus sagt, schreibt an die Christen in Philippi, er sagt, einige predigen zwar Christus, auch aus Neid und Streitsucht, einige aber aus gutem Willen. Die einen verkünden Christus aus Selbstsucht und unlauter, denn sie gedenken meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Diese aber verkünden Christus aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Aber was tut's, wenn doch nur auf jede Weise Christus verkündet wird, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich doch darüber und werde mich noch freuen. In Vers 18 heißt es, ich werde mich weiterhin freuen. So schreibt es Luther 84. Ich werde mich noch freuen. Wenn wir in unseren Gemeinden, wenn du als ein Christ, als ein Gotteskind, das in deinem Herzen hast, so wie Paulus zu sagen, egal was ich mache, ob ich Musik mache, ob ich Putzdienst mache, ob ich missionarisch aktiv bin, ob ich mich um Leute kümmere, ob ich Besuche mache, ob ich mich einladen lasse ins Moderationsteam, ob ich Kinderstunde, Jugend mache, was auch immer, wo auch immer ich mich engagiere im Reich Gottes. Wenn ich das mache, damit Jesus gut dasteht, dann ist das dein Zentrum. Und dann wirst du es auf die Weise machen, wie Jesus es in dich und deine Persönlichkeit und dein Wesen hineingelegt hat. Und wahrscheinlich auch in der Form und in der Weise, die deiner Persönlichkeit entspricht. Sehr wahrscheinlich. Und diese Form, wie du sie gestaltest, wird wahrscheinlich anders sein, als wie andere es gestalten werden. Das fiel mir heute Morgen auf. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Es kamen die einen in Krawatte und anderen in Sandalen ohne Socken. Fand ich super. War für mich die Steilvorlage. Heute Morgen vor dem Gottesdienst. In der Bibel steht nichts über Kleidung und Ordnung im Gottesdienst. Und jeder wird seine Gründe haben, warum er sagt, ich nehme mir diese Freiheit, in dieser Art zu kleiden oder in jener Kleidung im Gottesdienst zu kommen. Ich habe diese Freiheit. Denn das Zentrum ist Christus. Nämlich die Liebe zum Wort Gottes, die Liebe zur Gemeinde. Ich möchte diesen Gottesdienst mitnehmen. Ich werde dabei sein. Ich werde mit meiner Anwesenheit die Gemeinde segnen. Und die äußere Form ist einfach Weite, ist Freiheit. Denn das Zentrum ist Christus. Es ist erstaunlich, wie viele Dinge wir in unserem Glaubensleben für eine geistliche Norm halten. Dabei ist es nur eine Form. Und diese Form ist richtig und die andere Form ist richtig. In so vielen Dingen gibt es richtig und richtig. Weil sie in deinem Herzen gemessen ist an deiner Liebe zu Christus, weil du sagst, ich habe meinen Herrn Jesus lieb und das drückt sich in dieser oder jenen Form aus. Der andere mag diese Form nicht entsprechen, weil es nicht seine Form ist. Und Paulus thematisiert das in diesem Fall, jetzt geht es um Mission und Predigt und so weiter. Er sagt, es ist mir völlig egal, in welcher Form und sogar noch, wenn das Motiv noch nicht mal ein lauteres ist. Wenn von Christus geredet wird, wenn Jesus gut dasteht, wenn gut über meinen Jesus geredet wird, dann soll mich die Form und selbst die Herzenshaltung dieser Menschen, die soll mich nicht tangieren. Es geht um meinen Jesus. Es kam mal irgendwann ein Buch raus, nicht alles Gold, was glänzt. Da hat sich jemand viel Zeit und Mühe gemacht, alles schlecht zu reden, was Christen in Deutschland an Evangelisationsform entwickelt haben. Da bin ich mal gefragt worden von jemandem aus meinem Jugendkreis, was hältst du von diesem Buch? Ich brauchte das gar nicht durchlesen. Ich habe gesagt, weißt du was, die ganze Energie, die ganze Kraft, die jemand hier investiert hat, das ist viel zu schade. Hätte dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, um aufzuzeigen, was alles falsch bei den anderen Evangelisationsstilen ist, einfach seinen Stil gesucht, um Menschen für Christus zu gewinnen. Interessanterweise sagt Paulus das. Er sagt, Ich habe die Freiheit, den anderen stehen zu lassen, selbst wenn sogar seine Motive nicht mal rein wären. Freue ich mich, wenn Christus dasteht. Das sagt er als ein Apologet. In Kapitel 1, Vers 7 beschreibt er sich als ein Apologet, als ein Verteidiger des Wortes Gottes. Er ist nicht nur ein Evangelist und ein Missionar. Manche würden sagen, ja, die Evangelisten und Missionare, die wollen immer sammeln und die laden immer ein, die haben eine große Herzenfreiheit, da dürfen kommen, wer will. Und dann gibt es die Apologeten, die verteidigen das Wort Gottes und zeigen auf, wie du es machen müsstest und was richtig ist und was falsch ist. Aber selbst ein Paulus, ein Apologet und ein Missionar in einem, er sagt, ich kann einerseits für das Wort Gottes in seiner Reinheit und Klarheit kämpfen und streiten und kann gleichzeitig, weil ich in Christus so zentral fest bin, also fest von einem festen Standpunkt ausgehen kann, kann ich mit einer großen Freiheit eine Weite zulassen. Wenn es um Christus geht, wenn sein Name gut wegkommt, wenn man nur über Jesus redete und er gut wegkommt, ich werde mich weiterhin freuen, sagt er. Ich lese mal Verse 19 bis 21. Das sagt er vorher, ich werde mich weiterhin freuen, egal was da gelaufen ist. Denn ich weiß, dass mir dies durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in nichts beschämt werde, sondern dass mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht wird, an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch den Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Lass diesen Gedanken mal in die Alltagsdinge runterfallen, in denen du lebst. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten bis gar keiner wirklich leiden muss für seinen Glauben. Vielleicht in einzelnen Dingen, wo man merkt, man wird vielleicht bei der Arbeit belächelt, weil man ehrlich ist, loyal ist, weil man betet oder weil man Christ ist und so. Vielleicht kennen das einige. Manche kennen das auch vielleicht noch nicht mal das. Ja? Lass das mal runterbrechen in die Alltagsnot deines Lebens und die dich vorbereiten kann auch für Repressalien deines Glaubens, also wo man dir Steine in den Weg legt, weil du Christ bist. Es ist egal, was in deinem Leben passieren kann, egal. Es ist vergleichbar mit dem, was Paulus in Römer 8 sagt. Er sagt, dass am Ende mir alles zum Guten dienen muss. Versteht ihr? Er sagt, es ist völlig egal, ob ich lebe, sagt Paulus, ob ich jetzt lebe und ob ich in Freiheit wäre. Möchte ich das in meiner Freiheit, wenn ich draußen außerhalb meines Hauses predigen dürfte, dann werden Menschen dadurch gesegnet. Und er sagt, aber ihr Lieben, damit stieg er ein in unserem Predigtext heute, er sagt, selbst wenn ich jetzt hier gefangen bin, ich habe ständig einen römischen Soldat einmal an der Hand und alle paar Stunden wechselt der Soldat und ständig bekomme ich Besuch von Leuten und dann rede ich mit ihnen über den Glauben und die kommen, hören die Leute von meinem Glauben an Christus. Ich erreiche Menschen mit dem Evangelium, die würde ich nie erreichen, wenn ich draußen auf dem Markt oder in den Synagogen predigen würde. Er sagt selbst, die Gefangenschaft ist ein Glück für das Evangelium. Es ist ein Glück für Christus, dass ich im Gefängnis oder beziehungsweise, dass ich gefangen bin. Versteht ihr? Es ist eine andere Perspektive. Ich predige mir das auch selbst. In einem Zustand, wo es mir saugut geht und ich keine Verluste habe, wo meine Kinder leben und meine Frau lebt und wir gesund sind. Und ich predige es mir selbst und ich predige es euch für den Moment, wo uns Dinge entgleiten werden, dass ich darum bete und sage, Jesus, ich möchte, dass du das Zentrum meines Lebens bist, auch dann, wenn ich Dinge verliere, an denen ich verzweifeln könnte. Ich hoffe nicht, dass ich meine Kinder überleben müsste. Ich hoffe nicht, dass ich den Tod eines meiner Kinder erleben muss. Vielleicht haben das manche von euch erlebt. Oder dass ich, entweder wird meine Frau mich überleben oder ich werde meine Frau erleben. Vielleicht wird etwas Schweres, etwas Schlimmes in mein Leben kommen. Und ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, dass im Zentrum Christus bleibt. Dass durch die Not meines Lebens noch Jesus gut dasteht. Versteht ihr? Weil dann sind wir wirklich frei. Wir sind wirklich freie Menschen auf dieser Erde, wenn Christus sich sogar durch unser Unglück verherrlichen dürfte. Wenn wir beten können darum, Jesus, ich verstehe jetzt nicht, warum das hier läuft, aber ich möchte, dass am Ende du gut dastehst. Dass Menschen in diesem Unglück, das ich erlebe, Menschen dich sehen könnten. Und beginnen neugierig zu werden, dich zu sehen, dich kennenzulernen. Das kann auch deine Vergangenheit sein. Das kann auch deine eigene Biografie sein. Ich habe viele Erwachsene kennengelernt, die eine schwere, schlimme Biografie mitnehmen, deren Kindheit oder Jugend ein Elend war. Und manche sich daran zerbrechen lassen und in ihrem Elend bleiben. Und andere sagen, dieses Elend, dieses Unglück wird mir heute in Christus zu einem Glück, weil ich heute einen Vergleich habe zwischen der Ungerechtigkeit in meinem Elternhaus und der Bösartigkeit meines Vaters und des Missbrauchs meines Vaters. Und jetzt habe ich auf einmal Christus gefunden. Ich habe Jesus lieb gewonnen. Ich habe in Jesus Gott, den Vater, kennengelernt, der anders ist als mein leiblicher Vater. Und dieses Unglück meiner Kindheit und meiner Jugend war ein Unglück und es war Unrecht und es war schrecklich. Aber es hat mich in Jesus sensibilisiert und dankbar gemacht zu einem Menschen, nämlich Jesus als den Heiland und Gott als den Vater erkennen und annehmen zu können. Mit einer ganz anderen großen Liebe, als andere das nachvollziehen können. Also so kann selbst ein Unglück, ein Unrecht und Leid uns zum Glück werden. Ich sage das nicht als Appell, sondern ich sage das, um zu verstehen, was eine innere Haltung ist, ein Verändern ist in unserem Denken, in unserem Einschätzen von Dingen, die wir erleben. Und dann passt das auch, dass wir sagen können, Christus ist mein Leben und selbst das Sterben, für Christus zu sterben, ist für mich noch ein Gewinn. Ich freue mich auf den Tag, wo ich meinen Herrn Jesus sehe. Es ist kein Unglück, sterben zu müssen eines Tages. Wir werden wahrscheinlich nicht erleben, dass wir Märtyrer werden, weil ich vermute, dass es natürlich auch meine Hoffnung ist, dass wir über Jahrzehnte noch Frieden in Europa, in Deutschland haben und Freiheit haben. Aber selbst wenn es so wäre und es gibt abertausende Menschen auf dieser Welt, die für Christus sterben, die sagen, selbst wenn ich für meinen Glauben an Christus sterbe, dann habe ich doch nichts verloren, ich darf meinen Heiland sehen. Das ist das Zentrum. Und wenn ich dieses Zentrum habe, kann ich so eine große Freiheit haben. Ich habe in der Diskussion über Denomination, über Frömmigkeitsziele, habe ich mir viel Gedanken gemacht. Die IG ist jetzt meine fünfte Gemeindeform, in der ich lebe. Ich habe Verschiedenes kennengelernt. Ich glaube, im Pfingstbund war ich noch nicht. Aber die habe ich im Laufe der Jahre auch kennengelernt. Und auch die Diskussion über unterschiedliche Denominationen und Frömmigkeitsziele und auch theologische Ansätze. Und ich bin nicht mit allem konform. Aber was mich neugierig gemacht hat, war, als ich mitbekam, und das kann ich auch gut nachvollziehen, wo Christen in Verfolgung sind, fragen die nicht mehr nach Denominationen. Da können Brüder, Gemeindler und Pfingstler zusammen beten und Abendmahl einnehmen und füreinander beten und miteinander weinen. Und zeigen nicht mehr mit dem Finger aufeinander, sondern zeigen den Finger zum Himmel und sagen, das ist unser Herr, das ist unser Ziel. Versteht ihr? Ich glaube, dass sich vieles relativiert. Damit sage ich nicht, es geht nicht um Beliebigkeit. Es geht nicht darum, dass es egal ist, wie wir die Bibel lesen und mit welchem Blick wir auf die Bibel schauen. Ganz bestimmt nicht. Aber es verändert unsere Haltung zueinander. Weil Christus mein Gewinn ist. Nicht umsonst sagt er danach diesen Abschnitt, den wir vorhin schon gehört haben in der Lesung, dass er sagt, der Herr Jesus war sich selber auch nicht zu schade, das, was ihn ausmachte, loszulassen. Und ich lese euch das gleich nochmal vor, wo er nämlich sagt, er war bereit, sich unterzuordnen. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Wisst ihr, ich finde es interessant, dass in diesem ganzen Abschnitt, den Paulus hier aufmacht, er redet nicht einmal von der Furcht vor Fehlern. Ich könnte irgendwas falsch machen als Christ. Nicht einmal spielt es eine Rolle, wenn er sagt, Christus ist mein Zentrum. Er redet nicht über die Sorge, Fehler machen zu können als Christ. Es geht auch nicht um Richtigkeiten. Er redet nicht über Richtigkeiten, wenn er davon redet, dass Christus sein Zentrum ist. Was ist denn die Richtigkeit, wenn Christus mein Zentrum ist, die Mitte ist? Er redet auch nicht von der Furcht von Repressalien. Er sagt, ich habe gar keine Angst davor, dass man mich in Schwierigkeiten bringt. Ich bin schon genug in Schwierigkeiten für meinen Glauben. Und wenn ich vielleicht eines Tages noch sterben muss, dann ist es mir auch noch recht. Ich würde gern noch leben, um euch Philippern noch zu dienen. Aber wenn ich nicht mehr leben darf, weil Christus mich zu sich holt durch Menschenhand, dann soll es auch so sein. Wisst ihr, wer feststeht, kann sich weit rauslehnen. Ich war jetzt den letzten Tag mit meinen Kindern, wir hatten Papazeit, 3 Tage, waren wir in Altenkirchen im Zentrum von Sportler auf Sportler. Kennt ihr vielleicht dieses Missionswerk, SAS? Die haben eine tolle Boulderwand, müsst ihr unbedingt hin. Meine Kinder sind 13, 8 und 5 Und vor allem meine beiden Jüngeren, die Mädels, die sind, für die sind natürlich so 5 Meter hohes Klettern super spannend. Und Bouldern bedeutet ja, dass man nicht gesichert ist beim Klettern an der Wand. Dann sind so lauter unterschiedliche raue Steine, manche, wo man gut reingreifen kann und manche sind so klein und zarte, da musst du richtig Kraft in den Fingern haben, um dich überhaupt halten zu können. Super spannend. Macht ihr mal, ja? Und wenn ihr mal richtig Schmerzen haben wollt am nächsten Tag, müsst ihr klettern gehen, dann lernt ihr Muskeln kennen, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr die habt. Worauf ich hinaus will, es war interessant, wie wir manchmal, es gibt dann auch so eine Kletterwand, wo du so überhängst, ja, den nennt man Überhang. Das heißt, das ist noch mal schwerer, wenn man gegen die eigene Kraft klettert und irgendwann den Boden verlieren kann. Und daran muss ich denken. Wenn ich sage, wer feststeht, kann sich weit hinauslehnen. Mein Sohn hat Fotos gemacht und ich habe so Fotos von unseren Kindern gemacht, wo sie an der Wand hängen. Ganz frei in der Luft. Ja? Der Körper hängt ja irgendwann senkrecht, weil die Wand so schräg ist, so überhängt. Wenn du einen richtig, da ist es genau andersrum, da steht man nicht fest, sondern hängt man fest. Ja? Aber wenn das ein Stein ist, entweder weil ich genug Kraft habe oder weil der Stein mir genug Halt bietet, weil er rund genug ist, und dann kann ich da hängen. Und wir haben gestaunt, wie wir es schaffen können, unser Körpergewicht da halt zu halten. Wenn ich nur fest genug bin, wenn ich genug Halt habe, kann ich mich weit rauslehnen. Und es ist ein irres Gefühl, sich weit rauszulehnen. Die Abenteuerlustigen finden das zumindest toll. Wisst ihr, wenn wir Gottes Kinder sind und einen festen Stand in Christus haben und wissen, in ihm habe ich meinen Frieden, meine Sicherheit, dann muss ich mich vor so vielen Dingen nicht fürchten. Die Frage ist, ist das richtig oder falsch? Es gibt klare Dinge in der Bibel, wo genau gesagt wird, das ist richtig, das ist falsch. Das ist gut und nützlich und das ist schädlich oder sogar entfernt dich von Christus. Das gibt es, ja, ganz klar. Und der große Teil unseres Lebens, der große Teil, viel größere Teil unseres Lebens ist Freiheit. Weil wir einen festen Standpunkt haben. Und dann gibt es die einen, die sagen, du bist verrückt. Wenn du einen festen Stand hast, dann musst du dich nicht auch noch rauslehnen. Ja, dann mach das. Dann lehn dich nicht raus. Denn Gott hat sicherheitsliebende Menschen geschaffen, die es lieben, mit allen 4 Gliedmaßen an der Kletterwand zu sein und zu sagen, ich verlasse immer nur für einen nächsten Schritt irgendeinen Stein und lasse sonst nichts los. Und andere lieben es, wenn sie am Ende mit einer Hand an einem Stein hängen und schreien und das Adrenalin durch ihren Körper geht. Versteht ihr? Und beides ist nicht falsch, weil Gott uns unterschiedlich gemacht hat mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und den einen schreit es an und sagt, wow, ich liebe die Freiheit, in der du lebst. Und den anderen schreit es an und sagt, ich liebe es, deine Vorsicht, deine klaren Grenzen, deine Ordnung, in der du lebst. Ich wünsche, da heute leben zu können. Und in beiden sagt uns das Wort Gottes, sei frei. Ich finde es interessant, wie Paulus dann weiter argumentiert. Und damit komme ich auch dann gleich zum Ende. Wir wollen einfach nochmal das Wort Gottes, seine Erklärung dazu weiter hören. Paulus schreibt, lebt nur würdig des Evangeliums in Christus. Lebt dem würdig, damit, ob ich komme und euch sehe oder ob ich abwesend bin und von euch nur höre, dass ihr in einem Geist steht und mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums mitkämpft. Er redet über keine Richtigkeiten. Er sagt, was uns verbinden soll, ist, dass wir in gleicher Weise die gleiche Haltung, das ist damit gemeint, wir haben die gleiche Haltung, nicht die gleiche Form. Wir haben die gleiche Haltung, wir wollen, dass Menschen Christus lieb gewinnen. Wir wollen die gute Nacht unter Leute bringen. Das ist unsere Haltung, das verbindet uns. Und wir lassen diese gemeinsame Haltung nicht durch Formen zerstören, sodass wir nicht mehr die gleiche Haltung haben zueinander. Egal, ob ich abwesend bin oder ob ich bei euch bin, dass sie für den Glauben des Evangeliums, dass sie mitkämpft und euch in keiner Weise von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis der Verdammnis ist, für euch aber das Heil und das ist von Gott. Denn euch ist im Hinblick auf Christus aus Gnade gegeben worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, indem ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Und wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, und das möchte ich, hört einfach das Reden, als würde Jesus zu dir reden. Paulus schreibt uns diese Sätze auf. Wenn es in deiner Gemeinde hier in Hückeswagen allein nur eine Ermutigung gibt, wie du einen ermutigen kannst, selbst wenn er anders tickt als du.
wie du ihn ermutigen kannst in Christus? Gibt es vielleicht irgendeinen Trost der Liebe? Gibt es eine Gemeinschaft, wenn es die Gemeinschaft im Heiligen Geist gibt, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, indem ihr gleichgesinnt seid und dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um der eitle Ehren willen. Und manchmal glauben wir, nein, wir machen es doch für Christus. Ich kämpfe und streit und zanke doch für Christus um die Wahrheit. Und prüft es vor Gott und seinem Geist, wie viel von unserem Zank und Streit in Wirklichkeit doch um uns selbst geht, weil wir nachher sagen können, ich habe doch richtig gelegen. Jesus, bestätige das doch mal. Ja? Macht es doch nicht, genau genommen, nicht aus Streitsucht, nicht um eitlere Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie auch Christus war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht fest wie ein Raub hielt, Gott gleich zu sein. Damit schließt sich der Kreis. Damit sind wir vorhin eingestiegen in der Lesung. Eine Beschreibung, wie Christus ist. Und Paulus hat uns erklärt, warum uns Christus darin ein Vorbild ist. Wir wollen in diesem Zentrum sein. Wir wollen, dass Menschen die gute Nachricht von Jesus verstehen können und ihn lieb gewinnen. Und alles andere ist dem untergeordnet. Es geht nicht um Beliebigkeit, das möchte ich auf jeden Fall wiederholen. Es geht nicht um die Beliebigkeit, das Wort Gottes ist in sich schlüssig. Wir erklären, wenn es irgendwie geht, in all den Dingen auch natürlich den gesamten Ratschluss Gottes. Und das Evangelium ist in sich schlüssig, wenn wir die ganze Bibel beachten, das Wort Gottes beachten. Es geht auch nicht darum, um eine Anpassung an die Gesellschaft, was man denn in dieser Gesellschaft gerne hört und liebt. Und wir müssen es so verkaufen, dass die Leute dann auch zufrieden sind, damit das Evangelium in unsere heutige Zeit irgendwie passt. Es ist genau andersrum. Eine gute Nachricht passt in jede Gesellschaft. Egal wie sie tickt. Und wir brauchen nichts am Wort Gottes verändern. Manchmal müssen wir die Form verändern. Die Form verändern, um den Menschen in unserer heutigen Zeit in dem alten Evangelium zu kommen. Und in unserer heutigen Zeit mit dem heutigen Denken, mit der heutigen Gesinnung deutlich zu machen, worin eigentlich das Evangelium steckt. Wir ändern also nichts an der Wahrheit, sondern an der Form. Paulus sagt das zu den Philippern, Philippi war eine römische Siedlung, die haben die Römer gegründet, haben dort damals Veteranen angesiedelt und italische Menschen umgesiedelt, haben ihnen römische Rechte gegeben und darum sagt er, lebt dem würdig, wie Römer ihrem Status würdig leben. Lasst uns dem würdig leben, als Gotteskinder. Christus im Zentrum und alles andere wird ihm untergeordnet. Ich bete noch mit euch. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dich haben, dass du dich in Jesus Christus zeigst, dass in Jesus Christus deutlich wird, wie du tickst, nämlich, dass du der Ehrenwerte bist. Am Ende werden sich alle Knie vor dir beugen, egal, ob sie im Himmel sind, die Wesen im Himmel, ob es die Menschen auf der Erde sind oder schon die Verstorbenen. Eines Tages werden wir alle uns vor dir beugen, weil du ehrwürdig bist. Jesus, wir wollen mit unserem Leben dich verherrlichen. Du sollst gut dastehen. Wir wollen uns frei machen von unserer eigenen Ehre, damit unser Leben lebenswert wird, ein Leben voller Freiheit wird. Jesus, wir werden gleich Abendmahl feiern und wir nehmen es dankbar aus deinen Händen, weil du ein Gott der Freiheit bist. Du hast uns in die Freiheit geführt, indem du unsere Schuld bezahlt hast an deinem Kreuz. Lass uns das miteinander begreifen, tiefst begreifen in unserem Herzen, sodass wir einander wertschätzen können, einander höher achten können als uns selbst, weil du das Zentrum unseres Glaubens und unseres Lebens bist. Amen. Wo ist solch ein Gott, so wie du, ist unser Lied. Willst du es selbst noch ankündigen? Selbstwasser? Wir sammeln dabei, höre ich gerade. Ja, wir wollen das Geld zusammenlegen, wahrscheinlich für den Gemeindebedarf.